Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Nach einer langen, viel zu langen Weihnachts- und Neujahrspause sind wir nun endlich wieder da mit einer neuen Folge von Diesseits von Eden, dem Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich. Herzlich willkommen, sagt Henning Klingen. Heute wollen wir uns einem gesellschaftlichen wie theologischen Dauerthema widmen, mit dem Studierende ebenso befasst sind wie gesellschaftspolitisch sensible Zeitgenossen. Es soll um das Judentum gehen, um das Judentum in seinem Verhältnis zum Christentum. Worin liegt die theologische Relevanz des Judentums für die christliche Theologie? Diskutiert habe ich diese Frage mit drei ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mit der Wiener Pastoraltheologin Professor Regina Pollack, die selbst im interreligiösen Dialog hochaktiv ist und mit Phänomenen wie Rassismus und Antisemitismus unter anderem als OSZE-Sonderbeauftragte befasst ist. Dann mit dem Grazer Neutestamentler Professor Christoph Heil, der immer wieder auch zu Fragen des Verhältnisses von Altem und Neuem Testament, von Judentum und Christentum aus biblischer Sicht forscht. Und schließlich mit dabei ist der Salzburger Fundamentaltheologe Professor Gregor Maria Hoff, der unter anderem als päpstlicher Konsultor, also Berater, in der Kommission für religiöse Beziehungen zum Judentum tätig ist. So viel zu meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Man kann nun nicht theologisch nach dem Judentum fragen, ohne geschichtlich und zeitgeschichtlich zu beginnen. So haben wir ja zuletzt am 27. Januar den Internationalen Holocaust-Gedenktag begangen. Wenige Tage zuvor den Tag des Judentums. Es haben sich, etwa im Rahmen der Aktion We Remember, auch Bischöfe mit Appellen gegen das Vergessen zu Wort gemeldet. Soweit so bekannt, möchte man fast sagen. Es bleibt aber vielleicht ja doch auch ein Unbehagen, wenn man nach Abnutzungserscheinungen öffentlichen Gedenkens fragt und zugleich ja sieht, dass Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus weiter um sich greifen. Daher zunächst die Frage an meine Gesprächspartner, worin Sie die Relevanz dieser Art öffentlichen, auch ritualisierten Gedenkens sehen.
Also ich finde, dass man in Deutschland, in der Bundesrepublik, sehr klar sehen konnte, was eben, also gerade jetzt auch das Auschwitz-Gedenken nochmal für eine Dynamik hatte, ne? Also zum einen ist es eine unglaublich breite mediale Berichterstattung und zum anderen wird einfach auch mit den entsprechenden Beiträgen, also Redeausschnitten etwa aus dem Bundestag, also Reichstag, werden einfach auch Erfahrung und Argumente eingespielt. Also das löst schon eine wirkliche Dynamik aus, die zum Teil ja auch in Debatten dann auch nochmal reinführt. Von dort aus ist das, was man so ritualisiertes Gedenken, diese Erinnerungszyklen nennt und manchmal auch ein bisschen abfällig nennt, aus meiner Sicht absolut unverzichtbar. Und das ist jedes Mal wirklich nochmal ein Stachel ins Fleisch hinein, der nicht zuletzt eben also gegen den wieder neu, nicht nur aufflammenden, sondern tatsächlich grassierenden Antisemitismus unter Pandemiebedingungen klare Signale setzt.
Ich glaube, als Österreicherin ist es auch unabdingbar, die Gedenkkultur zu pflegen. Es ist allerdings mindestens genauso unabdingbar, die weiterzuentwickeln. Die Alida Aßmann hat ja schon vom Unbehagen an der Erinnerungskultur gesprochen. Das hat multiple Ursachen. Ich möchte eine Facette herausstreichen, das ist der Generationenwechsel. Wir wissen auch aus der Forschung, jetzt aus der österreichischen, dass es doch einen nicht unerheblichen Teil junger Menschen in Österreich gibt, die weder wissen, was Antisemitismus ist, noch den Begriff des Holocaust erklären können. Und das ist einerseits für Juden und Jüdinnen tatsächlich gefährlich. Ja? Und andererseits, und da spreche ich jetzt auch aufgrund meiner OSZE-Erfahrung, wo ja das Thema Antisemitismus auch im Kontext von Menschenrechten und Demokratie diskutiert wird, Antisemitismus ist in der Regel auch wie ein Alarmsignal, dass es um andere Menschenrechte nicht gut bestellt ist. Also von daher kann man immer davon ausgehen, wenn der Antisemitismus steigt, und das ist empirisch nachgewiesen, nicht nur für Österreich, sondern auf einem globalen Level, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Rechte anderer Menschen und vor allen Dingen Minoritäten in Gefahr sind. Also von daher stellen sich da halt ganz neue Fragen. Auch noch in einer Migrationsgesellschaft, ja, in den europäischen Migrationsgesellschaften und auch in Österreich haben wir ja auch die Verpflichtung darauf zu antworten, warum jetzt Menschen, die nicht aus Österreich kommen, gedenken sollen. Ich halte das für unabdingbar, dass das stattfindet, aber wir brauchen da andere Begründungszusammenhänge. Sonst erstarrt nämlich das Ritual. Und wenn ich es ein bisschen pointiert sagen darf, Betroffenheit allein genügt nicht, sondern wir brauchen auch ein nach wie vor und vielleicht mehr denn je umfassendes Ringen um das Verständnis, wie schauen politische, soziale, kulturelle, religiöse Dynamiken aus, die zur Katastrophe der Shoah geführt haben.
Das sind jetzt zwei Antworten von Seiten systematisch und praktischer Theologie. Wird das, bevor wir ins Biblische oder ins Theologische kommen, der Zeitdiagnostiker Christoph Heil auch so sehen, bevor der Theologe spricht?
Absolut, ja. Also es ist vor allem für die nicht-jüdische Gesellschaft in Österreich, in allen europäischen Ländern ganz wichtig, sich dieser Erinnerung an das Verbrechen der Shoah zu stellen, um einfach die Kenntnis, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Das wird ja in der intellektuellen Debatte immer wieder auch bestritten. Ja, es sei zu viel an Erinnerung, man soll das mal gut sein lassen. Auch von Historikern gerade kürzlich wieder. Angesichts dieser Debatte muss die Theologie unbedingt dafür eintreten, dass die Geschichte und auch die Gegenwart des Judentums, dass die lebendige Begegnung mit Jüdinnen und Juden stattfindet, auch gerade für Theologiestudierende, dass diese Erinnerung gut und auch aktuell wachgehalten wird, um diesem erschreckenden, wachsenden Antisemitismus zu begegnen, der, wie Frau Pollack ganz richtig gesagt hat, ja dann nicht nur beim Judenhass bleibt, sondern sich auch auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft bezieht.
Darf ich noch was ergänzen? Die Frage nach dem Ende. Ja, es muss doch auch mal gut sein mit dem Erinnern. Es gibt ja auch empirische Umfragen, die zeigen, wie hoch da die Zustimmung in Österreich ist, nicht nur unter Experten. Das geht schon allein deswegen nicht, weil das nämlich für jüdische Familien nicht zu Ende ist. Auch da weiß man aus der transgenerationalen Traumaforschung, wie stark auch die zweite, dritte Generation der Opfer unter und unter Überlebenden nach wie vor unter den zerstörten Familien leidet. Also für Juden und Jüdinnen stellt sich die Frage überhaupt nicht, dass man da irgendwie mal aufhören muss. Und auch das muss man, glaube ich, viel stärker ins Bewusstsein rufen.
Nun sind wir ja in einem Theologie-Podcast und da stellen sich natürlich die Fragen nach den etwaigen theologischen Wurzeln. Das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja eine Art Verschiebung im Antisemitismus eigentlich hin in Richtung eines Rassismus, der sich seiner theologischen Wurzeln vielleicht sogar entkleidet hat oder davon losgelöst hat in den Begründungsmustern. Warum reden heute wir als Theologen vom Antisemitismus? Warum nähern wir uns dem Thema neu? Oder ist das theologisch schon erledigt, das Thema?
Also erledigt ist es einfach schon deshalb nicht, weil wir uns einfach auch mit unseren eigenen Texten, also als christliche Theologinnen eben also auch mit neutestamentlichen Texten auseinandersetzen müssen, die immer wieder eben auch noch einmal förmlich einfach auch nochmal neu zu verstehen, zu interpretieren sind. Und wir haben ja nicht umsonst auch vor einigen Jahren eine Debatte mit dem emeritierten Papst Benedikt dem 16. führen müssen, dieser bekannte Communio-Artikel, in dem einfach letztlich trotzdem noch Spuren einer Substitutionstheologie eine Rolle gespielt haben. Und der Papst, der emeritierte Papst zum Beispiel behauptet, ich habe das Wort gar nicht im Lexikon gefunden, also gibt es das gar nicht. Das macht mehrere Dinge deutlich. Also einmal eben, also wie tief eingefasst auch bei einem Theologen, der versucht, auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils Gespräch mit dem Judentum zu führen, solche Muster noch eine Rolle spielen. Und zweitens, wie stark eben also auch die Selbsttäuschungspraktiken funktionieren. Das heißt also, der Blick selber immer noch mal, und das ist dann nicht die Asservatenkammer, sondern eben die Kodierungsprogramme christlicher Theologien hinein, wo laufen sie dann trotzdem noch mal im Schema von Verheißung und Erfüllung so ab, dass es so eine Art von heilsgeschichtlicher Ersetzung Israels gibt. Das ist nicht einfach vorbei und das wird niemals vorbei sein, solange wir uns immer wieder neu eben auch mit den Texten des Neuen Testaments eben auch auseinandersetzen müssen.
Gibt es da von biblischer Seite, vom Bibliker Christoph Heil, Hinweise, wo man vielleicht tatsächlich auch neu lesen muss, stellen? Also, oder liegt alles auf dem Tisch eigentlich und man müsste eigentlich immer wieder auf dieselben Dinge neu hinschauen?
Ja, aber man muss zunächst mal das klar nochmal unterstreichen, was Kollege Hoff gerade gesagt hat. Wir haben eben 2000 Jahre an neutestamentlicher und auch frühchristlicher Überlieferung, die immer wiederholt wurde, die aus einer innerjüdischen Polemik stammt. Ja, die frühen christusgläubigen Jüdinnen und Juden trennen sich von dem Mainstream, von der mehrheitsjüdischen Gesellschaft und verfallen da in sehr bittere, sehr gehässige Formulierungen. Also Paulus redet dann, dass Juden Menschenhasser seien. Johannes, der Evangelist, sagt, die Juden hätten den Teufel zum Vater. Der Hebräerbrief sagt, der Bund Gottes mit Israel sei veraltet und obsolet. Also diese Texte, die wirken nach, die sind eigentlich bis nach dem Zweiten Weltkrieg in der katholischen wie in der evangelischen Theologie maßgeblich gewesen. Und erst so langsam, ja, nachdem Auschwitz in seiner theologischen Bedeutung immer klarer wurde, hat man auch andere Texte im Neuen Testament, im Frühjudentum, dann gelesen, man hat entdeckt, Jesus war ja Jude, er denkt völlig jüdisch, er kann gar nicht aus anderen Kategorien heraus denken und verstanden werden. Paulus kann auch sagen, dass ganz Israel gerettet wird am Ende, also nicht nur die christusgläubigen Juden und Jüdinnen, sondern alle, das ganze Israel. Also Paulus sagt auch, der Bund Gottes mit Israel ist nicht beendet. Er besteht fort. Also diese Texte aus der Frühzeit des Christentums, die einer antijüdischen Theologie widersprechen, die werden seit einigen Jahrzehnten erst wirklich entdeckt und stark gemacht, auch für die systematische Theologie, für die praktische Theologie. Und das ist weiterhin eine Aufgabe, ja, weil diese alten Denkschemata, das Christentum hätte das Judentum ersetzt und so weiter und so weiter. Jesus hätte eine neue Religion gegründet und hätte alles neu machen wollen. Diese Thesen, die schwirren immer noch in vielen Predigten und theologischen Publikationen herum. Die müssen immer wieder kritisiert werden. Und das ist eine bleibende, große, wichtige Aufgabe der Theologie.
Darf ich mich da anhängen? Kann ich aus pastoraltheologischer Sicht nur bestätigen. Ich habe dieses Semester ein Seminar gemacht zu Judentum in der Pastoral. Antijudaistische Stereotype sind oft gar nicht böswillig, aber die sind auch so tief in der kirchlichen Matrix drinnen. Also die Pharisäer-Invektiven, die Rede von Jesus, der den Abba quasi erfunden und entdeckt hat und ein ganz neues Verhältnis zu Gott hat, die Auslegung der Antithesen, also querbeet. Der Karfreitag ist in vielen Gemeinden immer noch ein Krampf, wenn ich das so innerisch sagen darf. Ja. Und da habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, was quasi die Rezeption jetzt insbesondere der deutschsprachigen systematischen Theologie, die da unglaublich viel erarbeitet hat, in anderen katholischen Regionen bedeutet. Ja. Und zwar europäisch und international sowieso. Ja. Wir haben mittlerweile auch eine internationale Studierendenschaft und da merkt man, dass da noch so viel Rezeptionsarbeit ansteht, oder katholische Migranten, die von all dem, was Sie beide jetzt gesagt haben, noch nie irgendwas gehört haben. Ja. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Das andere ist, dass es christliche Motive auch in säkularem Antisemitismus gibt. Also gerade wenn ich mal Verschwörungsmythen ansehe, wie sie gerade im Umfeld der Covid-19-Pandemie entstanden sind, da wird ganz viel aufgegriffen. Auch aus christlichen Traditionen oder das Bild des Kindermordes, das kommt ganz stark im Zusammenhang mit Israel bezogenem Antisemitismus immer zur Sprache. Also christliche Motive gibt es auch in säkularisierter Form nach wie vor. Da hat der Andreas Peham recht viel dazu gemacht.
Das hört sich jetzt ein bisschen an wie eine Krisenanzeige der christlichen Theologie. Und zwar eine Krisenanzeige, dass die Übersetzung der Transmissionsriemen in die Praxis, in die Pastoral, vielleicht sogar auch in die liturgische Verkündigung offenbar nicht wirklich funktioniert. Weil das, was Sie geschildert haben, liegt ja auch schon, zum einen kann man bei Nostra Aetate anfangen, zurückgehen auf die Wertschätzung des Judentums. Man kann dann nachschauen, wie es in den systematischen Arbeiten eben eines Johann Baptist Metz offengelegt wurde. Christologie nach Auschwitz waren solche Schlagworte vor 40 Jahren inzwischen schon. Ist ja auch nicht mehr ganz neu. Warum braucht es so lange oder warum braucht es immer wieder Übersetzungen in die aktuelle Pastoraltheologie, in die praktische Theologie, in die Liturgie hinein? Warum ist das nicht einfach schon in der DNA drin?
Also ich glaube, das ist nicht nur ein kirchliches Problem. Ich halte das für ein Wissenschaftsproblem, um da jetzt mal auch die Kirche ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ja. Das ist die Frage, wie in einer hochgradig ausdifferenzierten Wissenschaft, die uns alle quasi anhält oder auch zwingt, uns immer weiter auszudifferenzieren im Wissen, wie kommt das, wie findet der Transfer in gesellschaftliche und damit auch in kirchliche Diskurse statt. Also insofern halte ich das nicht für ein spezifisch kirchliches Problem, sondern die Frage, wie stark wird jetzt auch in Wissenschaftlerinnenlaufbahnen dieser Transfer honoriert. Und ansonsten braucht Expertenwissen, das weiß man, ungefähr 25 bis 50 Jahre, bis es in der Praxis überhaupt erst mal ankommt. Auch das ist nicht typisch für die Kirche, das ist normal. Ich finde, es ist gerade auch in unserem Sprachraum wirklich viel passiert.
Und das kann man beispielsweise an Religionsbüchern, glaube ich, schon ganz gut sehen. Ja? Also da ist doch eine ganze, ganze Menge passiert. Ich bin selbst Religionslehrer gewesen, habe 6 Jahre unterrichtet. Man muss eben auch, glaube ich, sagen, dass wir lehramtlich seit Nostra Aetate kein einziges Dokument haben, das bezogen etwa auf den jüdisch-katholischen, jüdisch-christlichen Dialog nochmal einen echten Rückfall darstellt. Wir haben im Pontifikat von Benedikt XVI. Das Problem mit der Karfreitagsfürbitte gehabt. Und das zeigt immer wieder auch eben gleichzeitig auch, da sind Spannungsmomente drin, die wir auch theologisch dann eben trotzdem noch nicht ganz durchgespielt haben. Ja? Also ich will sagen, wir haben eine Menge gemacht. Und das sind wichtige Schritte, aber es gibt auch ungelöste Fragen, das muss man ehrlich auch, das soll ich als systematischer Theologe eingestehen. Nostra Aetate beispielsweise zitiert oder spricht davon eben, dass Jerusalem, wie die Schrift bezeugt, die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt hat. Ein großer Teil der Juden das Evangelium nicht angenommen hat, sich der Ausbreitung widersetzt hat und so weiter. Und was das dann jeweils heißt, das, wie ich finde, wirklich sehr gelungene Dokument, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Also ein Paulus-Zitat aus dem Römerbrief, mit dem die päpstliche Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum 2015 nochmal eine Art von Bestandsaufnahme und Perspektiven Angebot gesetzt hat. Da ist auch die Frage danach, wie verhalten sich die beiden Bünde zueinander? Ne? Also der neue Bund ersetzt nicht den alten, aber wie ist dieses Verhältnis von zur Erfüllung sozusagen, wie ist das zu sehen? Und da ist einfach ein Spannungsmoment drin, dass wir nicht einfach hinter uns lassen. Ne? Christoph Heil hat das vorhin nochmal sehr deutlich gemacht mit Perikopen aus dem Neuen Testament. Daran werden wir arbeiten müssen. Immerhin, es gibt eine ganz klare Aussage, die lehramtlich ist. Und das ist auch ein Ergebnis der Debatte mit Papst Benedikt dem 16. Keine Judenmission. Ne? Das ist etwas, was vor 20 Jahren nicht so deutlich gesagt worden wäre. Papst Franziskus spricht davon in Evangelii Gaudium, Gott wirkt weiterhin im Volk des Alten Bundes. Das heißt also, das Judentum ist eine Offenbarungsgröße bis heute für uns, und zwar jetzt, da wo sie sind. Ja. Aber es gibt Nachholbedarf auch. Ja. Wir haben noch immer keine katholische Dogmatik, die sozusagen in Jewish Terms geschrieben ist. Der Phil Cunningham in Philadelphia hat jetzt 10 Maximen veröffentlicht, in denen er nochmal die Reziprozität sozusagen in Dialog stark einfordert. Das ist auch etwas, was in die Wissenschaftspraxis rein noch stärker rein muss. Also wir haben viele Türen offen gemacht, aber müssen, das muss ich für mich auch sagen, durch viele Türen erst noch durchgehen. Ja? Grundständig, ich müsste Judaistik studiert haben, um das mal so zu sagen.
Der Bibliker nickt und meldet sich gerade schon. Gibt es auch sonst, wir müssen ja ein bisschen auch wegkommen vom reinen, vom Blick auf den Antisemitismus, auch auf den theologischen, wie auch immer grundierten. Was sind denn Eckpunkte, an denen das Christentum positiv anecken kann am Judentum, was es davon lernen kann?
Ja, also zunächst mal muss man das Alte Testament, das sogenannte Alte Testament, die biblische Botschaft im Ersten Testament wahrnehmen und auch kennen. Die Prophetie, die Weisheit, die Tora, da sind unendlich viele Anregungen enthalten für christliche Theologie. Da wäre auch der christliche Glaube von dort her immer wieder neu zu formulieren. Das ist, glaube ich, die Aufgabe für die Theologie insgesamt, aus dieser antijüdischen Darstellung des christlichen Glaubens herauszukommen in eine positive, das Judentum stärker in Kontinuität aufnehmende Beschreibung des christlichen Glaubens. Und was ich noch zu den innerchristlichen Debatten sagen wollte, es wäre auch wichtig, dann eine biblische Interpretationskunst zu lernen, auch in der Breite, die auch an der Bibel Kritik übt. Ja, also man kann auf der einen Seite viel positiv entnehmen, auf der anderen Seite muss man auch die Bibel in ihre geschichtlichen Kontexte setzen und verstehen und muss manchmal sagen, das sind geschichtliche Aussagen, die wir heute nicht mehr wiederholen können. Ja, also das ist die berühmte Sachkritik in der Bibelwissenschaft. Man muss nicht alles eins zu eins wiederholen. Das hat Papst Franziskus vor kurzem leider auch gezeigt, indem er einfach in einer Predigt oder einer Meditation Galater 3 wiederholt hat. Das sagt Paulus sehr polemisch, dass die Tora kein Leben bringt. Ja, also aus dem jüdischen Gesetz, aus den ersten 5 Büchern Mose, da wird kein Leben gewonnen. Paulus will damit sagen, nur durch Christus, ja, kommt man zum Leben. Aber das ist eine nicht zu rechtfertigende Herabsetzung der Tora, des Judentums. Und das hat Papst Franziskus einfach eins zu eins wiederholt. Etwas naiv, muss man leider sagen. Und dann kam natürlich sofort die harte Kritik. Das zeigt, dass Theologie und Kirche auch in der Bibelhermeneutik lernen müssen. Wir müssen Dinge historisieren, in ihre geschichtlichen Kontexte einbauen und nicht einfach fundamentalistisch diese 2.000, 3.000 Jahre überbrücken und es einfach wiederholen.
Wir haben die Runde begonnen mit dem Thema Gedenken und Frau Professor Pollack, Sie haben eben schon von der Weiterentwicklung auch der Gedenkkultur gesprochen in Ihrem ersten Statement. Um jetzt den Brückenschlag zum Ende zu wagen, wieder zum Anfang zurück. Was wären denn Ratschläge an die eigene Zunft oder an die Kirchen, wie eine theologisch versierte Gedenkkultur weiterentwickelt werden müsste?
Also das, was für mich zunehmend zentraler wird, ist die Partizipation junger Menschen, und ja, zwar junger Christinnen und Christen und junger Jüdinnen und Juden mit ihren ganz spezifischen Erfahrungen, Herausforderungen, Geschichten. Das betrifft nicht nur die Kirchen, das betrifft auch die Gesellschaft. Überhaupt halte ich pastoral, theologisch die Frage nach der Auseinandersetzung mit der theologischen Relevanz des zeitgenössischen Judentums oder eigentlich müsste man sagen der zeitgenössischen Judentümer für höchst anstehend. Ja, weil ich schon immer wieder die Erfahrung mache, auch bei engagierten Studierenden, dass da Bilder von einem Judentum, das durchaus wertgeschätzt wird, existieren, von einem Judentum, das so aber historisch nie existiert hat und manchmal auch hochgradig idealisiert wird. Während das Wissen um quasi die unterschiedlichen Strömungen, die es im Judentum gibt, das jüdische Leben heute, unterschiedliche unter Anführungszeichen theologische Auslegungen der jüdischen Tradition, ja, all das hat ja für uns als Theologen und Theologinnen auch eine Relevanz. Und da würde ich mir wünschen, dass das auch in den Dialog hineingenommen wird, und zwar nicht nur als praktische Anwendung, sondern in seiner theologischen Dignität. Das wären eigentlich für mich die zwei wichtigsten Sachen. Und ansonsten müssen die, also wenn ich jetzt, weiß ich, vorher die Zunft, die theologischen Zünfte oder Disziplinen angesprochen habe, ich glaube, wir bräuchten da viel mehr, also über die Fächer hinweg greifende Zusammenarbeit, weil ich einfach merke, ich kann das alles gar nicht rezipieren, was die Systematiker und Biblikerinnen da alles mittlerweile schon erforscht haben. Ja. Ich bin aber dafür verantwortlich, dass das ankommt. Ja. Also da stärker zu kooperieren, zwischen den Fächern in den Dialog zu treten, um dieses Transmissionsriemens willen, halte ich auch für eine ganz zentrale Herausforderung.
Ja, ich kann nur wiederholen, was schon gesagt wurde. Also die persönliche Begegnung mit jüdischen Menschen halte ich für ganz, ganz wesentlich. Neben der theoretischen und historischen Beschäftigung mit Quellen und Texten ist es einfach ganz wichtig, dass man ein lebendiges Bild hat von dem heutigen Judentum, dass man Synagogenfeiern besucht, Gespräche führt, auch Dinge mal lernt, die einem nicht gefallen oder wo man vielleicht Schwierigkeiten hat, wo man merkt, es ist doch nicht so großes Verständnis oder Harmonie da, sondern es gibt Dinge, bei denen man ganz unterschiedlicher Meinung ist. Diese Erfahrung muss gerade gestärkt werden, wenn jetzt Corona mal hoffentlich wieder die Zeit dafür lässt, Synagogen besuchen, Jüdinnen und Juden einladen. Diese persönliche Begegnung halte ich für ganz, ganz wichtig.
Und da liegt eine performative Dynamik drin. Also Dialogprozesse lösen als solche etwas aus, weil sich dort nicht nur Positionen herausfordern und möglicherweise verändern, sondern weil solche Dialogprozesse eben auch durchaus so etwas wie die Kraft eines habituellen Eingriffs haben können. Und also da verändern sich möglicherweise einfach auch Haltungen. Das heißt also überall genau das zu stärken. Und das, was Regina Pollack sagt, das ist also eine der ganz wesentlichen Herausforderungen, einfach auch zu schauen, wie wir das in die nächste Theologinnen-Generation erst einmal auch hineinbringen. Und da also jetzt nicht einfach pro domo, aber es gibt Initiativen, einfach da auch Nachwuchsnetzwerke aufzubauen. Es gibt da einfach auch eine Art von wirklich von struktureller Überalterung teilweise eben auch in diesen Dialog-Communities. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, da anzusetzen. Also diese performative Dynamik von Dialogprozessen, die kann man aus meiner Sicht nicht hoch genug einschätzen und die müssen wir forcieren, wo es überall nur gerade geht.
Das sagt der Salzburger Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen, ausgehend von der Gedenkkultur und dem Phänomen grassierenden Antisemitismus. Ein Phänomen, das wir im Übrigen, fahrlässig genug, nicht wirklich definiert oder weiter ausdifferenziert haben. Dann haben wir über die notwendige christliche Kritik und auch die theologischen Selbstkorrekturen gesprochen, bis hin zum praktischen Dialog und zur physischen Begegnung mit Jüdinnen und Juden heute. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise gefolgt sind, sagt Henning Kling. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.